Ich tue beten. Wir haben gesungen, dass du der höchste, der allerhöchste Gott bist, erhaben über allem. Und in dieser Haltung möchten wir auf dein Wort hören. In dieser Haltung, dass wir dich über allem sehen und einfach staunen, dass du redest heute Morgen. Und darum wollen wir unsere Herzen auftun und auf dein Wort hören. Danke, dass du im Andi dein Wort auf sein Herz gelegt hast und dass du ihn mit Vollmacht ausgerüstet hast, um uns dein Wort weiterzugeben. Danke für deine Gegenwart. Amen.
Amen. Prima. Guten Morgen miteinander. Ich töne wahnsinnig laut, geht das? Lasst euch nicht rausbringen, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt. Ich habe eine Verkältung eingefahren. Lasst euch nicht rausbringen, ich lasse mich auch nicht rausbringen. Dann klappt das sicher. Es hat mal jemand gesagt, die Jugend von heute liebt den Luxus. Sie hat schlechte Manieren. Sie verachtet Autoritäten. Sie hat keinen Respekt vor älteren Leuten und lauert mehr, als dass sie liefert. Die Jugend von heute hat keinen Respekt vor dem Alter. Sie widerspricht den Eltern. Sie labert vor allem viel. Sie essen nur Junkfood. Sie ist faul und sie tyrannisiert ihre Lehrer. Das hat ein Mann gesagt, vor etwa 2500 Jahren, der Sokrates. Ich gebe zu, ich habe es ein bisschen umgesetzt in die heutige Zeit. Aber der Inhalt stimmt. Und es gibt wahrscheinlich kein anderes Thema, das so viel Klarheit herrschen tut, als das, dass die heutige Jugend schon nicht mehr das ist, was sie mal war. Oder? Seit mehr als 5000 Jahren leidet die Menschheit über diese Thematik. Und sie bringt regelmäßig immer wieder ihre Bedenken auch zum Ausdruck. So wie der Sokrates das gemacht hat, ist er nur einer in einer langen Reihe von diesen Klagen. Man hat zum Beispiel eine Tontafel gefunden von den Sumerern, etwa 3000 vor Christus, dort steht drauf, oder hat drauf gestanden, die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen und sinnt auf Umsturz. In einem Keilschrifttext von den Chaldäern, etwa 2000 vor Christus, heißt es, unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Also vor 2000 Jahren, vor 4000 Jahren nicht anders stöhnt als jetzt. Wir machen den Sprung ins Mittelalter. Da gibt es einen Mönch, Peter, 1274, der Folgendes gesagt hat. Die Welt macht schlimme Zeiten durch. Die Jungen reden so, als wüssten sie alles und die Mädchen sind unbescheiden und unweiblich in ihrem Benehmen und in ihrer Kleidung. 1274. Und so geht es weiter. Ein Schulmeister aus dem 18. Jahrhundert. Das Sittenverderben unserer heutigen Jugend ist so groß, dass es sich unmöglich noch länger bei derselben aushalten kann. Es ist eine lange Reihe von Klagen. Und die Zitate aus über 5000 Jahren Menschheitsgeschichte bringt vor allem zum Ausdruck, dass seit es Menschen gegeben hat oder gibt, ist das Zusammenleben in den verschiedenen Generationen eine Herausforderung. Es ist ein Spannungsfeld, wo wir uns drin befinden. Dass die jüngeren Menschen die älteren manchmal als altmodisch und ein bisschen verstaubt anschauen und dass die Älteren die Jüngeren einfach nicht mehr verstehen in dem, was ihnen wichtig ist, das ist schon immer so. Das ist nichts Neues, das ist schon immer so gewesen. Und das Spannungsfeld, wo wir drin leben, bringt zum Ausdruck, wir sind in einer bewegten Zeit. Da geht etwas, da rupft etwas an den verschiedenen Erwartungen, die Generationen an sich selber auch aneinander mitbringen und haben. Gott hat es ganz bewusst eingerichtet, dass wir Menschen als Familien, als Generationen zusammenleben. Gott hat es so eingerichtet, dass nicht eine Generation kommt und dann absolut abgeht und dann kommt dann die nächste, sondern sie kommen ineinander hineingeschachtelt. Eine Generation bringt die nächste Generation hervor. Und früher war das noch ganz anders gewesen. Früher, als ich jung war. Dann zum Teil noch mehrere Generationen miteinander zusammen in einem Haus gelebt. Ich gebe zu, das war noch ein bisschen weiter früher gewesen, als ich jung war. Aber Es bringt so zum Ausdruck, die Zeiten verändern sich. Heute ist es nicht mehr üblich, dass Grosseltern und Urgrosseltern vielleicht sogar noch im gleichen Haus leben oder im gleichen Hausdach leben. Und ich glaube, es ist etwas, was jetzt in der Zeit drin ist, dass die Generationen immer mehr voneinander getrennt werden. Dass man immer mehr versucht abzugrenzen. Herauszufinden, was spricht die einen an, und dann sind die anderen nicht wirklich wichtig. Und ich denke, das ist so eine Erscheinung von der neuen Zeit. Und wenn es vielleicht nicht mehr Kernfamilien ist, dann ist zum Beispiel auch das Chor, die Gemeinde, wo wir heute Morgen zusammen sind, ein Ort, wo alt und jung zusammenkommen. Ein Ort, wo wir Gottesdienst gestaltet haben, ein Ort, wo wir Programm gestaltet haben und merken, dass es nicht einfach ist, das so zu machen, dass es all gut findet. Dass alle finden, das war ein lässiger Gottesdienst. Zusammen Gott erleben, zusammen Gott die Ehre geben, ist eine Herausforderung und kostet uns etwas. Und ich werde heute Morgen mit euch so drei gemeinsame Nenner anschauen, wo ich den Eindruck habe, die könnten helfen zu einem gelingenden Miteinander. Drei gemeinsame Nenner. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn Kinder, meine Frau und ich haben zusammen vier Kinder, und die kommen manchmal heim mit Aufgaben. Und das ist so der Moment, wo es die herausfordert, nicht wahr? Kennt ihr das? Ihr schaut, wie viel noch draus, wie lange ihr noch draus kommt und irgendwann merkt, wo ihr stehen geblieben sind. Oder? Und beim Rechnen ist das so eine Sache, als unsere Jüngste, die Noemi, mal heimgekommen ist, mit dem Bruchrechnen, dann haben die Aufgaben am Anfang so ausgesehen. Und ich habe da lächelnd Auskunft gegeben. Ein Zweitel und ein Zweitel. Was gibt ein Zweitel und ein Zweitel? Das ist einfach, oder? Das gibt zwei Zweitel, das gibt eins. Soweit ist die Rechnung ganz einfach und einsichtlich. Aber ich habe mich nicht lange ausruhen auf den Lorbeeren, weil die nächsten Aufgaben sind gekommen und die haben plötzlich so ausgesehen. Ein Zweitel und ein Drittel und ein Viertel. Und dann bist du das erste Mal rausgefahren und denkst, wie ist jetzt das schon wieder gegangen? Wie haben wir das damals gelöst? Und irgendwann erinnerst du dich, was ist die Antwort? Es ist ganz einfach, du musst einen gemeinsamen Nenner suchen, oder? Der gemeinsame Nenner macht dann die Rechnung sichtbar, noch viel komplizierter, aber man kommt auf ein Resultat. Der gemeinsame Nenner. Der gemeinsame Nenner ist es das, was Antworten schenkt auf Fragen, die sich uns stellen. Und so glaube ich, dass ein Faktor von einem gelingenden Miteinander der Generationen ist der gemeinsame Nenner. Der gemeinsame Nenner, den wir für uns und unser Leben haben. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, dann merken wir, der gemeinsame Nenner wird immer wieder mal auch genannt. Und ich möchte euch einen Text vorlesen, oder ich möchte euch Mut machen, den selber zu lesen, wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt. Ein Text, der sich zur Gemeindegründung in Jerusalem, zur ersten Gemeindegründung, ergeben hat. Ein Text, wo man muss wissen, dass der Petrus da predigt hat. Der Petrus hat predigt als einfacher Fischer, aber vollkommen in Vollmacht. Weil Jesus durch ihn durchgeredet hat. Weil der Heilige Geist ihn geleitet hat. Und der Petrus hat erzählt von dem Jesus, von dem Sohn von Gott, der sich kreuzigen lassen hat, damit wir Menschen gerettet werden. Und was dann passiert ist nach dieser Predigt, das möchten wir gerne miteinander lesen. Und so lesen wir aus Apostelgeschichte 2, Verse 37 bis 47. Apostelgeschichte 2, Verse 37 bis 47. Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte sie Petrus. Und er sagte zu ihnen, lasst euch retten vor dem Strafgericht, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt und sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Und alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern und hielten das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinen Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir. Wenn ich in der Bibel lese und so Geschichten lese, dann fängt ein Film an zu drehen. Vieles von dem, was ich lese, wird plötzlich lebendig. Und ich probiere mir vorzustellen, wie das damals ausgesehen hat. Stellt euch vor, heute Morgen läutet es an der Tür. Vielleicht hat es eine Glocke. Ich weiß es gar nicht. He? Es klopft an der Tür und es stehen 3000 Leute da, die rein wollen. Was würde das für ein Chaos mit sich bringen? Aber der Heilige Geist hat damals gewirkt. Ganz radikal. Die Botschaft von Petrus ist eingeschlagen wie eine Bombe. 3000 Menschen haben an diesem Tag sich taufen lassen, haben Buße da über dem, was sie bis jetzt gelebt haben. Und da ist querbeet zusammengekommen, gross und klein, arm und reich. Die Gemeinde ist an diesem Tag gewachsen um 3000 Menschen. Um 3000 Menschen. Und was dann für eine Dynamik losgegangen ist, ist fast unvorstellbar. Auf einen Schlag sind die Menschen unzertrennbar gewesen. Auf einen Schlag sind sie zusammengeschweißt worden. Auf einen Schlag sind sie jeden Tag miteinander zusammengekommen. Auf einen Schlag sind sie füreinander da gewesen. Auf einen Schlag haben sie angefangen miteinander zu beten, brüllen, lachen. Haben zusammen Gemeinschaft gefeiert, haben zusammen gegessen. Haben das Abendmahl gefeiert, haben sich die Heim besucht gegenseitig. Haben angefangen füreinander zu schauen, auf einen Moment oder in einem Schlag rein. Vielleicht haben es die einen vorher schon gemacht, versteht ihr? Aber die neu dazugekommen sind, haben in dem Moment begriffen, um was es geht. Und sind geimpft worden. Und haben so gelebt. Und so hat man es angeschrieben. Da ist eine ganz grosse, mega grosse Familie auf einen Touch zusammengekommen. Kinder, Teenager, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen, verschiedene Generationen. Eine grosse Familie. Und ich habe mich gefragt, wie ist das auf einen Schlag möglich? Tausende Menschen, die bis jetzt in dem Moment noch gar nicht miteinander etwas zu tun hatten, sind plötzlich ein Herz und eine Seele. Aus einem Moment heraus. Warum? Und ich bin überzeugt, das ist, weil sie den gemeinsamen Nenner hatten in Jesus Christus. Sie haben entdeckt, dass der Jesus Christus nicht einfach eine historische Person ist, irgendein guter Typ, der Gutes gemacht hat, sondern dass der Jesus Christus und mit dem, was er am Kreuz da hat, für sie relevant eingenommen hat. Für sie relevant worden ist in ihrem Leben. Jesus ist zu ihrem gemeinsamen Nenner geworden. Nicht das gleiche Alter oder das Hobby oder der gleiche Intellekt, sondern Jesus, der Sohn von Gott, Retter und Heiland, das ist der gemeinsame Nenner gewesen. Und ich habe mich gefragt, was ist unser gemeinsamer Nenner heute Morgen? Was ist unser gemeinsamer Nenner heute Morgen? Und ich hoffe, unsere Antwort ist die gleiche. Es ist Jesus. Jesus ist der gemeinsame Nenner von uns heute Morgen. Es ist nicht der Choroffizier, der da ist oder nicht da ist. Es ist nicht das Chor, der gemeinsame Nenner. Das führt uns zusammen, versteht ihr? Und wir treffen uns da. Es ist nicht der Gottesdienst, der den gemeinsamen Nenner ausmacht. Es ist auch nicht das gleiche Alter. Oder die Hobbys, es ist Jesus. Jesus ist unser gemeinsamer Nenner. Jesus möchte unser gemeinsamer Nenner sein. Wir sind Menschen, die Jesus ihr Leben verschrieben haben. Wir sind Menschen, die irgendwann mal gesagt haben, Jesus, komm in mein Herz. Oder vielleicht stehst du davor und überlegst dir, was das bedeutet. Wir sind Menschen, die Gottes Gnade erfahren haben. Die die Vergebung erfahren. Wir sind alles Menschen, die das ewige Leben nicht erarbeiten können. Sondern geschenkt bekommen. Geschenkt bekommen und dürfen eintreten. Und im Matthäus-Evangelium steht, einer ist euer Meister, nämlich Jesus. Und ihr aber seid alles Brüder und Schwestern. Wir alle, wo Jesus als gemeinsamen Nenner haben in unserem Leben, sind Brüder und Schwestern. Sind verwandt miteinander. Schau dich mal um. Schau mal, wer da mit dir verwandt ist. Jetzt ist das noch einfach, oder? Weil neben denen, wo man sitzt, ist man gern verwandt. Meistens. Schau mal ein bisschen in anderen Ecken vom Saal. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Wir sind alle miteinander verwandt. Wir sind alles Menschen, die Jesus als ihren Nenner, gemeinsamen Nenner definieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht bei allen Frohlocken ausführt. Das gemeinsam verwandt sein miteinander. Das ist manchmal schwierig. Aber es ist eine Tatsache. Jesus macht uns zu Brüdern und Schwestern. Und sein Zitat am Anfang meiner Predigt bringt es zum Ausdruck, das ist das eine, der gemeinsame Nenner. Aber jetzt geht es um das Zusammenleben. Das Zusammenleben miteinander, das ist das, was manchmal schwierig ist. Das ist das, was manchmal gar nicht so einfach ist. Das Zusammenleben innerhalb der Generationen ist eine Herausforderung. Und aus meiner Erfahrung als Jugendsekretär, wo doch jetzt ein paar Jahre schon so in diesem Amt tätig war, mag ich mich an ein paar Gespräche erinnern mit Jugendlichen, die mir erzählt haben, wie schwierig das Zusammenleben ist als Familie. Manchmal haben sie ihre biologische Familie gemeint. Und manchmal haben sie ihre geistige Familie gemeint. Und sie haben erzählt von dem, wie mühsam dass das manchmal ist, als Junge in einer Gemeinschaft zusammen zu sein, die auch von Eltern geprägt wird. Und ich mag mich an Gespräche erinnern mit Eltern, wo mir manchmal ihr Leid geklagt haben, ihre Sorgen, ihre Ängste erzählt haben, wenn es um ihre Kinder gegangen ist. Und etwas, was ich dann meistens gesagt habe oder vielmals zum Ausdruck bringe, ist der Satz, ihr müsst die Jungen loslassen. Ihr müsst die Jungen loslassen. Die Jungen müssen ihren eigenen Weg finden mit dem Jesus. Die Jungen müssen ihren eigenen Weg finden mit dieser geistlichen Gemeinschaft. Da. Ganz das Wichtige, was euch auf dem Herzen ist, erzählt von dem Jesus, der eurem Leben Bedeutung hat. Aber dann müsst ihr sie loslassen. Und gerade mittlerweile habe ich selber erlebt, als Vater von 4 Kindern, dass der Ratschlag als Jugendsekretär manchmal viel einfacher ist, oder, zu geben. Und dann selber müssen leben oder dürfen leben, ist eine ganz andere Herausforderung. Lasst einander los und findet euren Weg. Teilt das, was wichtig ist. Erzählt das einander. Aber schlussendlich muss jeder Einzelne seinen Weg finden. Der zweite Faktor für ein gelingendes Miteinander ist die gemeinsame Wiederherstellung. Und sie schließt eigentlich vielleicht bei diesem Konflikt an. Manchmal treibt es Generationen auseinander. Manchmal ist das Zusammenleben so schwierig, dass man sich entscheidet, getrennte Wege zu gehen. Manchmal passiert das sogar in einer Gemeinde. Manchmal sogar sichtbar. Und da gibt es ein Wort, das mich aus dem Alten Testament tröstet. Ein Wort, das in Malachi steht. Und dort heisst es in Malachi 3, 24, und er, Gott, wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. Das Wort gehört zu einem von den allerletzten Worten, etwa 425 vor Christus, bevor es nach etwa 400 Jahren lang still war zwischen Himmel und Erde. Und ist nicht tröstlich oder auch interessant, dass eines von den letzten Worten von versöhnten Generationen redet, wo das zum Ausdruck bringt. Weil die Worte sind ein Fingerzeig auf das, was kommt. Und der Malachi hat zum Ausdruck gebracht, dass wir in einer Zeit leben, wo wird in eine neue Zeit hineingehen. In einer Zeit, wo einer wird kommen, wo die Generationen wird verbinden. Wo einer wird kommen, wo das Herz wieder neu wird ausrichten lassen. Es wird eine Zeit kommen, wo die Veränderung der Herzen wird passieren. Und in diesem Moment, in dieser Zeit, wird es auffällig sichtbar sein, dass Väterherzen verändert werden ihren Kind gegenüber. Und dass Kinderherzen verändert werden ihren Eltern gegenüber. Und dass Mütterherzen verändert werden, das tue ich jetzt noch dazu anstellen. Aber in diesem Wort geht es um Wiederherstellung, es geht um Heilung, es geht um Versöhnung. Und mir wird klar, wenn ich mir das so bewege, dass für Gott die ältere Kindbeziehung, die Generationenbeziehung, dass das nicht einfach ein Detailthema ist, sondern es ist ein Thema, das Gott am Herzen liegt. Nicht einfach eins unter vielen. Es ist ein Thema, das uns in Mark und Beine treffen tut. So viele schwierige Momente auch, wenn man manchmal bewusst wird, wenn Generationen nicht mehr miteinander zusammen sein können, wenn es einfach nicht mehr geht. Wie viel Leid, das da schon passiert ist worden. Gott weiß um das. Und Gott legt seinen Finger auf den Punkt. Und mit dem Blick auf Malachi 3,24 möchte ich euch fragen, wo fängt es an? Wo fängt es an, die Veränderung der Herzen? Laut dem Wort fängt es bei den Vätern an. Die Väter, die Leiter der Familien, die eingesetzt werden. Es geht um eine Öffnung der Herzen, eine Zuwendung der Herzen. Und es geht nicht um das, dass es darum geht, einfach alles zu erlauben. Keine Grenzen mehr setzen. Alles soll möglich sein, dieser jungen Generation. Nein, Herz öffnen, Herz zuwenden und teilen hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Mit sich auch verletzlich machen zu tun. Mit der Bereitschaft, das Risiko auf sich zu nehmen. Und vielleicht kennt ihr den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also wer den auch schon gehört hat in seiner Jugendzeit. Manchmal hört man den und wird einem den vorgeführt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und meine Kinder wissen, dass mir leider der zweite Teil viel besser klingt als der erste Teil. Dass es manchmal Situationen gibt, wo ich merke, es ist so schwierig, einfach im Vertrauen miteinander unterwegs zu sein. Sie wissen, was sie wissen müssen. Und nicht einfach immer kontrollieren. Manchmal im besten Sinn kontrollieren. Kontrollieren, dass nichts schief läuft, oder? Kann ja sein. Und es gibt Sachen, wo meine Kinder sich entscheiden, wo ich Mühe habe. Es gibt Sachen, wo meine Kinder sich entscheiden, wo ich sage, das würde ich anders machen. Wo ich manchmal denke, du wirst es dann schon sehen. Vielleicht ertappen wir uns selber. Aber wo ich muss akzeptieren, dass meine Kinder gewisse Sachen anders machen. Anders sehen. Und wo ich echt manchmal Mühe habe. Und wo das echt an mir nackt. Aber ich habe gemerkt, und das tut gut, meine Kinder wissen, was sie wissen müssen. Meine Kinder wissen, wer der Jesus Christus ist. Meine Kinder wissen, was er für sie gemacht hat. Und meine Kinder müssen selber entscheiden, ob sie mit dem Jesus unterwegs sind. Ob das ihre Gemeinde ist. Oder ob sie ganz andere Pläne haben, die sie verfolgen. Der Prophet Malachi verheißt, dass es ein neues Herzenszuwenden wird geben. Und ich bin überzeugt, dass das Herzenszuwenden ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Mit Vertrauen, das wir einer jüngeren Generation auch wollen entgegenbringen. Der dritte Faktor für ein gemeinsames oder für ein gelingendes Miteinander ist die gemeinsame Einheit. Und dort findet man dann wieder zusammen. Und mich hat das Thema Einheit in den letzten Monaten beschäftigt. Das ist etwas, das mir immer wieder begegnet. Die Frage nach der Einheit. Nach dem einheitlich unterwegs sein. Nach dem miteinander unterwegs sein. Und es war ein Anliegen, das schon Jesus betet hat. Wir lesen es davon im Johannes 17, 21. Jesus betet, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Und dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich glaube daran, dass sich die Verheißung erfüllen wird. Ich glaube daran, dass die Einheit wird spürbar werden, wenn wir sie miteinander suchen. Wenn wir miteinander bereit sind, die Einheit zu suchen. Ich glaube schlussendlich, und wir lesen das da, ist auch das beste Evangelisationsmittel, das wir haben. Weil die Einheit unter uns Christen wird die Menschen außerhalb von unseren Kreisen überzeugen. Die Liebe, die wir untereinander leben, wird die Menschen außerhalb von diesen Kreisen überzeugen. Es sind nicht zuerst Worte oder Kopfsachen, die man begreifen muss. Es geht darum, dass die Menschen werden beobachten, wie wir miteinander unterwegs sind. Wie wir miteinander unterwegs sind. Und das Thema Einheit habe ich mir denken, wo meine Tochter mit einem anderen Thema von der Schule heimgekommen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Irgendwann mal in der Schweizer Schule geht es um die Lieder von Mani Matter. Irgendwann mal kommt er um die Ecke. Und die Mani Matter-Lieder, die bringen es manchmal auf den Punkt. Und es ist ein Lied, das mich so ein bisschen bewegt hat, wo ich plötzlich gemerkt habe, da geht es um Einheit. In dem ganz normalen Lied drin. Und das Lied beschreibt zwei Freunde, die miteinander einen Alpenrundflug machen. Und es beschreibt, wie sie miteinander unterwegs sind und plötzlich auf einen Touch die Einheit weg ist. Da ruft der, wo hinten sitzt, Schau, das Benzin geht aus, musst landen. Wie was sagst, rief der Pilot, los, ich habe dich nicht verstanden. Wie was hast du gesagt, rief der hinten, warum landest du nicht sofort? Red doch lauter, rief der vorne, bei dem Krach höre ich kein Wort. Und die Situation wird immer dringlicher, oder? Das Benzin geht aus und der andere muss reagieren und sie hören sich nicht. Und irgendwann einmal dann kommt sie die letzte Strophe rein. So hat im Motor ein Lärm. Der Pilot hat nicht verstanden, dass ihm jetzt das Benzin ausgehen könnte und dass er sofort landen sollte. Da auf einmal wird es plötzlich still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man es verstanden hat, haben sie beide nichts mehr gesagt. Einheit. Das Richtige miteinander diskutieren. Das Richtige miteinander reden. Vor lauter Krach und Getöse ist die Hauptsache zur Nebensache geworden. Und ich habe den Eindruck, dass die Kirche von heute, die Kirche von morgen, sich es eigentlich nicht mehr leisten kann, unendlich lang über irgendwelche Färbungen zu diskutieren. Ob ich da vorrang jetzt braun sehe und ob du auch so braun siehst wie ich, das sind Diskussionen, die uns manchmal predigen. Manchmal prägen. Wenn wir unseren Glauben wollen, an Menschen in unserem Umfeld weitergeben, wenn Gesellschaft um uns herum soll etwas sehen von dieser Liebe miteinander, dann glaube ich, müssen wir lernen, über Inhalt miteinander zu reden. Dann glaube ich, müssen wir lernen, als verschiedene Generationen miteinander über das zu reden, was wirklich Sinn macht und nicht bei den Formen stecken bleiben. Das ist etwas, was ich euch weitergeben kann. Weil Diskussionen um Formen sind oft endlose Diskussionen über Lobpreisstil. Über die Menge der Lieder, die wir jetzt singen. Über die Menge, wie viel man das Lied jetzt singen tut. Über Gesangsbücher oder nicht. Diskussionen um Formen sind Diskussionen über Chorsäle, über Gottesdienstgestaltung, über Stammsitzplätze. Das sind Diskussionen über Formen. Und die werden uns nicht weiterbringen. Im Gegenteil, ich glaube, dass diese Diskussion uns entzweien werden, wenn wir uns dann nicht finden werden. Der Petrus hat mit Jesus ganz einen denkwürdigen Morgen erlebt. Damals, nachdem er dreimal in der Nacht entschieden hat, ich kenne den Jesus nicht. Und der Petrus und der Jesus, die sind zusammen miteinander zusammengekommen und Jesus hat das Gespräch gesucht und Jesus hat dann gefragt, Petrus, liebst du die Heiligen Schriften? Petrus, liebst du die Abendmahlliturgie? Petrus, liebst du das Kirchenlied auch oder das Kirchenlied? Oder Petrus, wie gefällt die Beleuchtung im Tempel? Sie haben nicht über das geredet miteinander. Jesus hat ganz eine einfache Frage gestellt. Petrus, liebst du mich? Bin ich dein Nenner in deinem Leben? Bin ich der, der sich sein Leben darauf berufen tut? Und ich glaube, dass die allzu grosse Liebe zu Formen und Traditionen uns kann hindern kann, Glauben miteinander zu leben. Miteinander als Gemeinschaft unterwegs zu sein. Und sie kann dazu führen, dass Generationen sich aufspalten. Weil wir nicht mehr über den Jesus im Zentrum reden, sondern uns über Formen auslösen, wo wir einfach unterschiedlich sehen. Wo wir einfach vielleicht nie werden gleich sehen. Und so möchte ich euch am Schluss von dieser Predigt einfach das ans Herz legen. Lernen wir miteinander unterwegs zu sein. Lernen wir miteinander und füreinander unterwegs zu sein. Und ich möchte euch zwei, drei Fragen stellen, einfach so ganz persönlich am Schluss von dieser Predigt. Kann man es lesen? Ist es genug gross? Ja. Wer ist für dich der gemeinsame Nenner vom Heilsamen Chor Bern? Oder was ist für dich der gemeinsame Nenner von dem Heilsamen Chor Bern, von dieser geistlichen Familie Heilsame Bern? Was ist der Nenner von uns? Wenn es Jesus ist, wenn Jesus der gemeinsame Nenner von unserer Gemeinschaft ist, was bedeutet das für uns als Chorfamilie? Könnten sich Sachen vielleicht verändern? Bringt das vielleicht ganz andere Auswirkungen mit sich und Folgen? Ich würde dich fragen, willst du ein Mann sein oder eine Frau sein, jemand, der den Glauben an die nächste Generation weitergibt? Ist das etwas, was dich bewegt? Und vielleicht auch noch die Frage, bist du bereit, nötige Veränderungen zuzulassen? wenn es sich um Jesus dreht, wenn er im Zentrum steht und wir dann erkennen, dass sich Sachen sich verändern, sind wir bereit, die Freiheit zu finden, Ja zu sagen dazu? Und ich will jetzt diese Fragen in den Raum stellen. Ich weiss, dass wir jetzt nicht eine Antwort finden werden. Aber ich glaube daran, dass eine ganz grosse Kraft unter uns wirkt und unsere Herzen verändern tut, auch miteinander zusammenführen tut, damit wir das wollen. Und das fängt in unseren biologischen Familien an und das geht da in dieser Gemeinschaft weiter. Und Gott weiss um alles. Gott kennt all die Momente, die wir gerne hätten wollen und einfach nicht können. Gott kennt all die Momente, wo wir vielleicht das Beste noch wollen, aber das Schlechte da haben. Und Gott ist ein Gott von der zweiten Chance. Gott ist ein Gott vom Neuanfang. Gott ist ein Gott, der bereit ist, auch mit einer Gemeinschaft einen ganz neuen Weg zu gehen. Wenn wir ins Zentrum ziehen lassen, wenn wir ihm den gemeinsamen Nenner zuschreiben. Und so möchte ich am Schluss von diesem Impuls, Herzensimpuls, möchte ich gerne einen Gebetsmoment miteinander haben. Ich habe das mir verschiedene Mal überlegt, wie ich das gestalten will. Und ich weiß nicht, ob das so gut kommt, aber ich glaube, ich vertraue darauf. Ich würde gerne miteinander für die Generationen beten. Ich würde gerne, dass wir wahrnehmen, indem wir für die andere Generation beten. Ich würde gerne Gebet miteinander teilen, wo wir Jüngere hören, die für die ältere Generation beten. Und ich würde gerne hören, wie die ältere Generation für eine jüngere Generation beten tun. Ich glaube, dass das ein Segen bedeuten kann, wenn wir miteinander beten, miteinander auch aussprechen können, was Gott in unser Herz hineinlegt. Und ich würde das gerne ein bisschen machen, indem ich mutig etwas versuche mit euch dort oben. Ja, ihr seid die Jungen. Ihr seid mobil. Ich würde gerne, dass wir miteinander ein Lied singen. Ganz ein bekannter Chorus, Vater, mach uns eins. Und ich fände es mega schön,